Wie kommen Sie dazu, mich derart abzuwerten?
Ich werte Sie doch nicht ab. Sie müssen das andersrum betrachten. Verstehen Sie, Sie sind der kleinste gemeinsame Nenner mit dem Fünfer. Und das ist in der Mathematik eine wichtige Größe.
Ja, ja, genau wie uns die Politik jeden noch so unbedeutenden Furz als Quantensprung verkauft.
Ja, so. Ich wollte doch nur so. Geld wechseln.
Wissen Sie, was ein Quantensprung ist? Das ist die kleinstmögliche Veränderung in einem System, die aber nie zu einer qualitativen Verbesserung im Gesamtsystem führt.
Haben Sie das auch auf Deutsch?
Ja.
Das ist meine alternativlose Form der Politik.
Kommen Sie. Jetzt schon, Vater Schauer, jetzt fängt der Name wieder. Hat nur noch einen Sinn.
Nummer 221, Blumenkübel. Hallo und herzlich willkommen zum 221. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 6. August 2010, aufgenommen habe.
It is 12:44.
Jawohl, ja. Und bisschen bewölkt. Und doch noch ein Motorflugzeug. Das, was ich für Teil 1 brauchte. Ja, so, zum Titel sollte ich vielleicht mal irgendwie ein paar Worte verlieren. Das ist nämlich ein Flashmob gestern auf Twitter gewesen, am Donnerstag. Da ging es darum, oder ausgegangen ist das von einer Meldung in der Münstersche Zeitung, wo es darum ging, dass vor einem Altenheim ein Blumenkübel zerstört wurde. Und irgendwie ist das Ding dann zu einem Meme geworden und ganz viele Leute haben dann Blumenkübelmeldungen bei Twitter fallen lassen. Das ist dann zum Trending Topic geworden und alle fanden es lustig. Ein Quantensprung geradezu. Kommt aber nicht aus Neues aus der Anstalt Nummer 35. Um dann das Intro auch gleich nochmal zu erläutern, wo das herkommt. Was es hier allerdings gibt, sind keine Twitter-Memes, sondern mehr so die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, mit diesmal sogar wieder Spacemeldung und das LHC kommt auch drin vor. Und ein kurzes Brillen-Update. Und nur fürs Protokoll dann auch nochmal eine Kopfschmerzmeldung. Aber ja, so, und was ihr euch jetzt gerade eigentlich genau auf die Ohren tut, das ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich ein paar Meldungen zu WikiLeaks verstecken, ein bisschen was zu Israel, eine BP-Meldung und mehr. 17 Grad, partly sunniger. Milde Grüße. Die 17 Grad fühlen sich entweder Comfort Level 17 oder Windchill 19 Grad an. Wind macht 7 bis 11 oder 9 km/h aus dem Northwest. Kurz, es ist, geht so. Immer noch. Wobei jetzt hier irgendwann demnächst auch mal irgendwo ein Regen auftauchen hätte sollen können. Oder könnte. Gucken wir doch mal nach. Kein Regen in Sicht. Der bewegt sich einfach langsamer. Oder ist vorbeigezogen, oder was weiß ich. Gut. Da bin ich jedenfalls wieder. Ich habe keine Lust, heute voll geregnet zu werden. Und eben einen Moment Erschrecken erlebt, als sich das 3G-iPhone viel zu gut versteckt hat in der Tasche. Das sollte es nicht nochmal machen. Aber ja. So. Da bin ich dann jedenfalls wieder. Ich glaube, das habe ich schon erwähnt, aber egal. Mit erstmal WikiLeaks. Da gab es Meldungen. Zum Beispiel die Heise-Meldung. Wie verschiedene US-Medien berichteten, wurde der amerikanische Sicherheitsforscher und Tor-Mietentwickler Jacob Applebaum bei der Einreise in die USA festgenommen und von US-Sicherheitsbehörden verhört. Applebaum hatte vor 2 Wochen WikiLeaks-Gründer Julian Assange auf der Hacker-Konferenz The Next Hope vertreten. Wenige Tage später hatte WikiLeaks mehrere 10.000 geheime Militärakten zum Krieg in Afghanistan veröffentlicht. Na, oder anders ausgedrückt, dem Mann wird vorgeworfen, er könnte eventuell möglicherweise vielleicht irgendetwas wissen. Und weil er eventuell möglicherweise irgendetwas wissen könnte, haben sie festgenommen bei der Einreise. Sein Glück, er ist US-Staatsbürger, damit können sie ihn nicht so hart anfassen wie andere Leute. Na, weil sonst hätten sie halt das volle Instrumentarium auspacken können. Dummerweise dürfen sie das irgendwie bei US-Leuten nicht. Ja. Da hatte Fefe dann gemeldet, sie haben ihm sein Telefon weggenommen und ihn stundenlang verhört. Sein Laptop durfte er behalten, weil er ohne Festplatte darin einreiste. Der Mann weiß schon, wie man über die Grenze kommt, ohne dass die Sicherheitsbehörden einen ausschnüffeln. Ne, Rechner ohne Festplatte. Aber seine drei Telefone haben sie ihm abgenommen. Moneyquote, officials from the Immigration and Customs Enforcement in the US Army. Then told him he was not under arrest, but was being detained. Right. Ja, ist US-Bürger, insofern hat er da nur die freundschaftliche Behandlung gekriegt. Ausländer wären vermutlich direkt in Richtung Gitmo verschwunden worden. Change we can believe in. Außerdem ist auf Wikileaks eine Datei insurance.aes256 aufgetaucht. Da geht es wohl nicht um Versicherungsdaten, sondern es ist wohl eher so eine Art Lebensversicherung. So frei nach dem Motto hier, wir legen euch eine riesengroße Datei schon mal hin, die ist wohl verschlüsselt. Sollte irgendjemandem Hochrangigen oder überhaupt irgendjemandem bei uns was passieren, kommt der Schlüssel. Ja, so, frei nach dem Motto, wir haben hier eine Datei, die ist verschlüsselt und es fehlt nur noch ein Knopfdruck oder je nachdem, ich weiß nicht, wie sie da drauf sind, vielleicht müssen sich auch irgendwie bestimmte Leute regelmäßig melden und wenn sie sich irgendwann nicht regelmäßig melden, dann liegt der Schlüssel ganz von alleine. Also es wäre so die Methode, die ich anwenden würde, weil da muss man nicht sicher gehen, dass noch irgendjemand an den Knopf rankommt. Aber ja. So, ob das jetzt taktisch klug war, das werden wir mal sehen. Scherz ist nämlich bei den War Diaries aus Afghanistan, da haben sie noch gar nicht alles veröffentlicht. Da fehlen noch mal so irgendwie 15.000 Dokumente. Da haben sie angeblich dem US-Verantwortlichen angeboten, hier gucken wir zusammen durch, was an Unterlagen hiervon nicht veröffentlicht werden sollte, beziehungsweise wo wir anonymisieren sollen. No? Und die Presse geht sich gerade in wilden Spekulationen, was da drinnen sein könnte. Das US-Militär versucht sich dann weiterhin in Stärkengedöns. Und Julian hat dann der Presse erzählt, sie hätten die Daten vorab dem Weißen Haus angeboten, damit die Aufnahmen von Informanten und Unschuldigen zeigen können, die sie dann rausgefiltert hätten. Werbewurf. Das Weiße Haus hat abgelehnt. Damit hat WikiLeaks ihnen das Blut an den Händen-Argument elegant aus der Hand geschlagen. Ja. So, am Dienstag hatte ich dann bei Fefe gefunden, dass ein Republikaner Kongressabgeordneter die Todesstrafe für Manning fordert. Das soll der sein, der angeblich irgendwie das Collateral Murder Video an WikiLeaks gegeben haben soll. Und auch angeblich der irgendwo Finger in den jetzt veröffentlichten War Diaries Daten drin gehabt haben soll. Na, rausgekommen ist der, weil ein Adrian Lamo ihn verpfiffen hat. Turns out, der ist allerdings schon länger Geheimdienstmitarbeiter. Oder anders ausgedrückt, das Ganze, das stinkt. Na, und Lektion, die man dann lernen kann, sollte man irgendwie was an WikiLeaks leaken, dann leakt man das nicht an jemanden anders, was man es geleakt hat. Sondern das behält man dann feinsäuberlich für sich. Na, und in Richtung WikiLeaks sinnigerweise nur, indem man über diverse Anonymisierungsdienste da auch schon hin kann. Na, weil sonst kann irgendwie noch der Provider zuglupschen. Oder wollen wir ja nicht. Ja. So, und jetzt gibt es also jedenfalls den ersten Republikaner-Volltrottel der Todesstrafe für den mutmaßlichen Leaker fordert. Zu mir nur einfällt, was ist denn das für eine widerliche Lebensform? Also nicht der Liga, sondern der Abgeordnete da. So, Bofinger verlangt dann mehr Geld. Düsseldorf, der Wirtschaftsweise Peter Bofinger hat Forderungen der Arbeitgeber nach maßvollen Lohnabschlüssen in der Zukunft eine Absage erteilt. In der Rheinischen Post. Motorflugzeug. In der Rheinischen Post forderte er Lohnsteigerungen von mindestens 3%. Die Lohnzurückhaltung der vergangenen Jahre habe dazu beigetragen, dass die Volkswirtschaft in der Eurozone auseinanderdrifteten. Der Unterschied müsse durch höhere Lohnabschlüsse in Deutschland und niedrigere Abschlüsse in den weniger wettbewerbsstarken Ländern Südeuropas ausgeglichen werden. Na, weil das Mantra des "Wir müssen aber sparen", was hier ja immer gepflegt wurde, das Sagen wir mal so, wenn sich jetzt Brüderle hinstellt und sagt, der Aufschwung ist da, dann gibt es nun wirklich keinen triftigen Grund zu sagen, wir müssen aber weiter sparen. Na, also entweder der Aufschwung ist da, dann müssen wir nicht sparen, oder es kommt nochmal eine Krise, aber dann kann man sich auch nicht hinstellen und sagen, ja, aber dann können wir jetzt hier die ganzen Staatsforderungen abziehen. Na, weil was jetzt passieren wird, ist, dass, wenn doch der Aufschwung da ist, die Staatsprogramme überall eingestampft werden und damit auch die künstlich hochgehobene Auslandsnachfrage nachlassen wird. Na, und eine Wirtschaft, die nur funktioniert, weil das Ausland Zeug kauft, das kann ja nun nicht Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung sein. Ne? So frei nach dem Motto, ja, wir werden hier wie Sklaven gehalten, na, weil das ist halt nur eine Exportnachfrage. Na, also ich meine, Hartz IV, noch Fragen? Und ja, von daher finde ich schon faszinierend, dass jetzt also auch in Wirtschaftsweise fordert, hier zack, aber ein bisschen Geld auf den Tisch, Arbeitgeber. Na, stellt euch drauf ein, das Ganze, ja, wir müssen aber sparen und wir müssen aber sparen, ja, nur, also wenn jetzt der Aufschwung da ist, dann ist damit Ende. Na, ich mal, ja, gerne. Massive Lohnsteigerungen, hätte ich nichts gegen. Na, vor allen Dingen, je massiver die Lohnsteigerungen, desto besser geht es an der Binnenwirtschaft. Na, weil das halt eine Binnennachfrage produziert oder fördert. Gut, produzieren vielleicht nicht, aber ne, sorgt dafür, dass die Leute halt Geld haben, was sie ausgeben können. Und das eben nicht zwingend in irgendwelche ausländischen Waren. Also ich meine, ist logisch, wenn man mal scharf drüber nachdenkt. Plus, das könnte dann halt auch der ganzen jetzt da niederliegenden Autowirtschaft helfen, ne? Weil wenn die Leute Geld haben, können sie sich auch ein Auto leisten. Also zumindest die Leute, die nicht im letzten Jahr sich ein Auto geleistet haben, obwohl sie es eigentlich noch nicht brauchten und jetzt dann erstmal für die nächsten paar Jahre keins brauchen. Ja, aber hey, also Bofinger fordert heftigen Biss in der Lohntüte. So, USA droht an dem Iran. US-Top-Militär, Doppelpunkt, Schlag gegen Iran bleibt Option. Washington, ein Militärschlag gegen den Iran bleibt für die USA eine Option. Sollte Teheran Atomwaffen entwickeln, das sagte Generalstabschef Mike Mullen dem Sender NBC. Zugleich machte er erneut klar, dass die USA wegen der enormen Konsequenzen alles tun würden, um einen solchen Schritt zu vermeiden. Er hoffe, dass Diplomatie die jüngsten verschärften Sanktionen gegen Teheran und der internationale Druck auf die iranische Führung Wirkung zeigten. So Mullen. Na, also zu gut Deutsch, der holt die Boxhandschuhe raus und sagt, hier, wenn ihr nicht brav seid, dann machen wir euch platt. Aber wir wollen euch ja gar nicht platt machen. Ja, wenn ihr das nicht wollt, dann stellt doch so ein Geschwafel nicht in den Raum. Die, na, ich meine, man muss schon davon ausgehen, dass auch Ahmadinejad nicht platt in der Lage ist zu realisieren, die USA haben ein paar Atombömmchen. Na, in Space, wo sich ja gerade wieder der Tag jährt, na, wie war das? 6. August 1945 haben sie Hiroshima in Grund und Boden gebombt. Mit einer A-Bombe. Und das war ja von heute gehuckt aus eine eher kleine A-Bombe. Inzwischen haben sie ja deutlich mehr Rums. Na, also, ich meine mal ganz davon abgesehen, wer den Erstschlag macht, hat schon verloren, egal wie. Weil die Russen haben auch noch ganz ordentlich Rums. Und wenn die Russen nicht vorher eingeweiht sind, dass jetzt einmal Rums in Iran gibt, dann könnte glatt passieren, dass da in Russland auch noch jemand auf den Knopf drückt. Und dann haben wir den globalen thermonuklearen Krieg, der nicht gewinnbar ist. Juhu. Kann man dann nur hoffen, dass sie die Ziele in Europa rausgenommen haben. Wobei, ist sich letztlich eh Wurst. So, Hotelumsatz habe ich aus den D-Radio Wiesn Weltnachrichten am Montag rausgeklaut. Hotels nehmen 2009 deutlich weniger Geld ein. In der Hotelbranche sind im vergangenen Jahr die Umsätze eingebrochen. Wie der Hotelverband Deutschland mitteilte, sanken die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 8%. Konkret seien das mehr als 16 Milliarden Euro weniger. Im Schnitt seien die Zimmer um etwa 60% ausgelastet gewesen. Besonders groß sei das Minus in Flughafenhotels. Häuser in Großstädten bzw. mit weniger als 4 Sternen hätten die Auswirkungen der Wirtschaftskrise hingegen weniger zu spüren bekommen. Na, jetzt müsste man sich mal im Detail angucken. Aber nee, ich glaube, 2009 war die lustige Mehrwertsteuersubvention noch nicht da. Na, aber was man jetzt natürlich machen könnte, wenn man irgendwie Dummschwafler von der FDP oder CSU ist, sich hinstellen und verlangen, die Hoteliers brauchen mehr Subventionen. Die brauchen einen eigenen Mehrwertsteuersatz von 0. Ne, weil das kann ja nicht angehen, dass Hoteliers noch irgendwie Geld an den Staat abbezahlen müssen. Na, genauso wie in USA da irgendwie Warren Buffett und William Henry Gates, der Dritte, auch bekannt als Bill Gates, gerade verkündet haben, dass sie irgendwie die Hälfte von ihrem Vermögen spenden. Da gab es jetzt irgendwie Forderungen aus der Politik. Das müsse man doch in Deutschland auch von den Superreichen verlangen dürfen. Na, ich glaube nicht, dass Lismon irgendwas spendet. Ich glaube nicht, dass Friede Springer irgendwas spendet. Also von daher, liebe Politiker, oder um es mal etwas höflicher auszudrücken, liebe Politkackbratzen, ihr habt die Möglichkeit, die Superreichen dazu zu bringen, dass sie Geld loswerden. Das nennt man Steuern. Wenn ihr da nicht ran wollt, dann kriegt ihr das Geld einfach nicht. Schlicht und ergreifend. Weil dass die aus lauter Nettigkeit freiwillig das Geld hergeben, das glaube ich nicht. Na, ich meine, bei dem US-Konzept ist es ja so, dass da, glaube ich, irgendwie eine ganz heftige Erbschaftssteuer rumliegt. So dass also im Wesentlichen es ohnehin keine saubere Möglichkeit gäbe, dass die großen Summen an die Nachfahren übergehen. In dem Moment, wo die Elterngeneration, da die Leute, die Reichen jetzt versterben, in dem Moment kommt der Staat und nimmt sich einen großen Haps von dem Kuchen. Damit gibt es für die Reichen keinen Grund, das Geld irgendwo hinzupacken, und es gibt vor allem auch für die Kinder keinen Grund, darauf zu hoffen, dass sie von dem Geld so viel abbekommen. Weil denen ist von Anfang an klar, die kriegen das nicht. Hier haben wir nicht mal eine Vermögenssteuer. Hier kann man also auf Geld rumsitzen und blub, es vermehrt sich so vor sich hin. Ich meine, ist ganz nett, wenn man es hat. Ist nicht so ganz nett, wenn der Staat dann irgendwie gerade Milliarden Schulden aufnimmt und irgendwie sparen muss und dann bei denen spart, die kein Geld haben. Na, anstatt sich mal hinzusetzen und mal bei den Leuten, die das Geld noch haben, einfach mal die Hand aufzuhalten und zu sagen, hey, ihr habt da so viel. Wenn ihr das nicht irgendwo hinspenden wollt, dann wollen wir was davon abhaben. Mann, das Gequietsche ist auch wieder da. Das muss irgendein Vogel sein, würde ich tippen. So, dann gab es ja das Tarifeinheitsgedöns. Das hatte ich gar nicht als eigene Meldung hier. Weil vor einiger Zeit gab es mal ein Gerichtsurteil. Ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts, demzufolge der Grundsatz, ein Unternehmen, ein Tarifvertrag, keinen Bestand mehr hätte. Na, ich meine, der hatte bisher schon keinen Bestand mehr, wenn man aber ganz scharf hingeguckt hat, weil da gab es dann so lustige Spartengewerkschaften, die es eigentlich nicht hätte geben können. Aber ja, und jedenfalls gibt es da jetzt auch irgendwie ein Detlef Henschel, der in den Blättern für deutsche und internationale Politik schreibt, als Ex-Gewerkschaftsfunktionär, ein Unternehmen, ein Tarifvertrag, das giltet ja nicht mehr und das findet er gut, weil alles andere bedeutet, die Freiheit zur Bildung von Arbeitnehmervertretungen zu beschneiden, und das wiederum widerspricht dem Grundgesetz. Die Gegenargumente von großen Gewerkschaften und Arbeitgebern seien fadenscheinig. Sie versuchen, die bestehenden Strukturen zu erhalten, also frei nach dem Motto, das kann doch aber nicht sein, wenn die kleinen Gewerkschaften uns unter Druck setzen können. Ja, das ist gerade Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung. Und dass sich, auch wenn dann irgendwie, keine Ahnung, die Lokführer beschließen, dass sie aber einen anderen Tarifvertrag haben wollen als das Zugpersonal weiter hinten, dann können die sich zu einer Gewerkschaft zusammentun. Ja, weil zu einer Gewerkschaft zusammentun steht im Grundgesetz, darf man. Oder sich organisieren darf man. So, dass das jetzt in Form von Gewerkschaften passiert ist, ist der Weg, wie es bisher passiert ist, nicht zwingend der Weg, der immer passieren muss. Aber na, wenn die sich halt zusammentun und sagen, nee, also wir wollen einen anderen Tarifvertrag, dann dürfen die das. Schlicht und ergreifend. Ja, da kann man sich jetzt hinstellen und sagen, ja, das ist aber schlimm, das dürfen die nicht dürfen, dann ja, gibt es da so ein unauffälliges Gericht mit dem, so ein unauffälliges Gesetz mit dem Vornamen Grund, was immer noch keinen Verfassungsrang hat. So, dann gab es noch eine Meldung, E-Post-Lieferzeit. Ja, der E-Post-Brief. Also die E-Mail von Deutsche Pest. Da gab es ja die lustige Meldung, so ja, da muss man halt einmal pro Tag reingucken, steht so in den AGB drin. Ne? Und jetzt ist auch noch aufgetaucht im Fokus, dass es bei der Zustellung des ausgedruckten E-Postbriefs zu Verzögerungen kommen kann. Weil die Post stellt ihren E-Postbrief nämlich nur von Dienstag bis Samstag zu. Montag gibt's das nicht, weil die Druckzentren nicht am Samstag und Sonntag arbeiten würden. So, jetzt fragt sehr geneigte Zuleser sich, gilt das jetzt nur für die Papierfassung? Also es steht da zumindest explizit nur für die Papierfassung. Wenn für die elektronische Fassung die gleichen Zustellfristen gelten, und warum sollten sie das nicht? dann wäre die ganze Sache noch viel sinnloser. Ne, so frei nach dem Motto, ja, man guckt Samstag, man guckt montags in den E-Postkasten, stell fest, da ist nichts drin. Ja, kann ja auch nicht, wenn Montag nicht zugestellt wird. Na, aber so rein technisch gäbe es natürlich überhaupt keinen Grund zu sagen, das darf da nicht. Plus die andere spannende Frage, warum diese Ausdruckdinger da nicht ohnehin irgendwie dann so automatisiert werden, dass sie ganz von alleine laufen. Na, oder sitzt da irgendwie der Schreibmönch und schreibt dann den Brief auf einem weißen Stück Papier in Schönschrift ab. Na, leuchtet ohnehin noch nicht so ganz ein, wo da jetzt irgendwie größere Anzahlen Menschen benötigt werden. Und wenn da keine Menschen benötigt werden, ist nicht so richtig logisch, warum die Dinger nicht einfach durchlaufen können, da die Maschinen. Also, ja. Aber die nächste Ausbaustufe, die werde erst gestartet, wenn eine ausreichende Zahl von Kunden ihre Briefe elektronisch verschickt. Ja, ich meine, warum? Warum sollte vor allen Dingen jemand das irgendwie machen wollen? Das hat irgendwie keinen gigantischen Vorteil. Ja, ne, man spart sich die Kosten. Nee, spart man nicht. Man spart gar nichts. 55 Cent kostet die E-Mail. Und wenn man sie ausgedruckt haben will, kostet sie, glaube ich, nochmal extra. Oder nicht? Ich weiß das nicht. Aha. Nee, 55 Cent kostet der Punkt. Ja. So, dann gibt es in Frankreich die Meldung, dass Eltern jetzt für ihre Kinder haften sollen. Und zwar 2 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro drohen in Frankreich Eltern von straffällig gewordenen Minderjährigen, falls diese gegen Verbote und Auflagen verstoßen. Ist bei Telepolis aufgetaucht. Ein entsprechender Gesetzentwurf ist nach Informationen französischer Medien bereits in wesentlichen Punkten formuliert und dürfte nach Ankündigungen des Staatspräsidenten Sarkozy möglichst bald dem Parlament vorgelegt werden. Für den Gesetzentwurf verantwortlich ist Eric Ciotti, der als Monsieur Sécurité der Regierungspartei UMP bezeichnet wird. Und der findet, es sei an der Zeit, den Respekt für Gesetz, Autorität und Disziplin im Inneren der Familien zu stärken. Fundamente, die in der Folge des Mai 1968 unterhöhlt wurden, sollen wiederhergestellt werden. Bla, Fasel, Fasel, bla. Ja, also so im Wesentlichen... Im Wesentlichen sollen also Eltern bestraft werden, deren Kinder was Böses tun. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, nennt sich das dann schon sippenhaft oder tut das nur noch so? Ja, weil an sich kann das ja mal nicht angehen. An sich wird man für das bestraft, was man selber gemacht oder auch nicht gemacht hat. Wenn jetzt nur irgendwie der Nachwuchs etwas tut, dafür bestraft zu werden, also kann man, wenn einem nachgewiesen wird, dass man schuldhaft irgendwas versäumt hat zu tun oder... nicht zu tun oder wie auch immer. Wenn es diesen Schuldhaftigkeitsnachweis dann nicht benötigt, dann viel Spaß in Frankreich. Na, Richtung Mittelalter sind die unterwegs. Beziehungsweise das ist, ist das Mittelalter? Ja, keine Ahnung. Ich mag das Mittelalter. Ja. So, Israel, da hatte Fefe am 3., das müsste Dienstag gewesen sein, die Meldung, dass Israels Schamoffensive mal wieder weitergeht. Israel deportiert jetzt Kinder von Gastarbeitern. Na, also Leute, die da in Israel wohnen dürfen, deren Kinder nicht automatisch irgendwie ein Aufenthaltsrecht bekommen haben und jetzt werden die halt deportiert. Na, ob das dann am Ende heißt, dass die ohne ihre Eltern irgendwo hingekarrt werden und dann gefälligst da irgendwie zu überleben haben, das wäre dann die andere spannende Frage. Ja, also sind lauter Illegale, wollen sie halt loswerden. Die sind aber auch nur illegal, weil sie die Regelungen halt so hingeschnitzt haben. Na, logischerweise. Mit dem Rollstuhl durch den Wald fahren. Kreative Idee. Dann hat der Netanyahu auch noch gesagt, die neue Policy, die wäre dazu gedacht, die Flut illegaler Arbeiter zu stemmen, deren Kinder Geld vom Staat bekommen für Ausbildung und Gesundheitsförderung. Und außerdem geht es darum, die Israels jüdische Identität zu verteidigen. Hä? Was für eine jüdische Identität, hä? Habe ich irgendwie den Knall nicht gehört? Ich meine, um den Herrn Godwin mal zu wecken, kriegen dann die Ausländer auch irgendwelche lustigen Symbole, die in ihrer Kleidung befestigt werden müssen. Darf man bei denen nicht mehr kaufen? Na, hallo Herr Godwin, was machen Sie denn eigentlich hier? Der Hitler hätte es das nicht gegeben. So, dann von gestern, von Donnerstag, gibt es aus der D-Radio Wies in Weltnachrichten die Meldung, Israel gibt Schiffe aus Gaza Hilfsflotte an Türkei zurück. Israel gibt 3 Schiffe an die Türkei zurück. Sie waren nach der Militäraktion gegen eine Gaza Hilfsflotte vor rund 2 Monaten beschlagnahmt worden. Das israelische Verteidigungsministerium kündigte an, dass die Schiffe im Laufe des Tages in die Häfen von Haifa und Ashdod verlassen würden. Darunter ist auch die Marvi Marmara, auf der es während der Militäraktion Auseinandersetzung gegeben hatte. Bei dem Angriff waren 9 Türken getötet worden. Am Montag hatte Israel dann endlich mal zugestimmt, bei der Untersuchung des Vorfalls mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten. Was dann schon die Frage aufwirft, warum zum Kuckuck haben sie sich eigentlich bisher geweigert, dass man da überhaupt mal untersucht, wie es denn dazu kommen konnte. Na, ich meine, wenn sie doch angeblich ach so dolle angegriffen worden, dann müssten sie doch eigentlich total dafür sein, dass da mal untersucht wird, wie es denn nun dazu kommen konnte. Na, dass die bösen Türken die armen israelischen Soldaten angreifen wollten, die doch nur mit irgendwie Vollbewaffnung und was weiß ich nicht da angekommen sind und übrigens in internationalen Gewässern überhaupt nichts an Bord von irgendwelchen Fremdschiffen zu suchen haben, es sei denn, sie werden da eingeladen. Aber hey, na? Also ja, jetzt haben sie die Schiffe oder ja, haben sie angefangen, die Schiffe zurückzugeben, was dann irgendwie die Frage aufwirft, mit welcher Begründung haben sie die eigentlich die ganze Zeit festgehalten? Na, weil ist jetzt nicht so, als würde man irgendwie davon ausgehen müssen, dass die Schiffe selber Beweismittel sind. Und wenn doch, dann sollen sie das auch gefälligst mal formulieren. Aber ja. So, dann gibt es eine Meldung aus USA, wo sich das FBI an die Wikimedia Foundation gewandt hat. Und gesagt hat so, ja, hier, wir FBI, wir wollen das nicht, dass das offizielle Siegel der Behörde in der Wikipedia verwendet wird. Und da hat sich jetzt der US-Justiziar der Wikimedia Foundation süffisant zu einer Antwort herabgelassen. Und New York Times hat da am Montag drüber berichtet. Demnach hatte die Rechtsabteilung des FBI die Wikimedia Foundation im Juli schriftlich aufgefordert, die Verwendung des offiziellen Siegels etwa im Wikipedia-Eintrag zum FBI zu unterlassen und dabei auf mögliche rechtliche Konsequenzen hingewiesen. Dabei bezog sich die Behörde auf ein Bundesgesetz, das die unautorisierte Herstellung, Weitergabe oder Nutzung von Dienstsiegeln unter Strafe stellt. In dem Brief zitiert das FBI auszugsweise den entsprechenden Paragraphen 701. In seiner schriftlichen Replik wendet sich Wikimedia-Anwalt Michael Godwin, was ein Name, gegen die strategische Bearbeitung des entsprechenden Paragraphen durch das FBI und verbindet seine Zurückweisung der Forderung mit einer kleinen Belehrung über die US-Auslegungspraxis. Der fragliche Paragraph, erklärt Godwin, verbietet nach gängiger Auslegung, sich durch betrügerischen Missbrauch von Dienstmarken, Ausweisen oder anderen Abzeichen staatliche Autorität anzueignen. Ja, und die haben in der Version, die sie da rübergeschickt haben, haben sie wohl nur das Abzeichen stehen lassen. Haben versehentlich die Begriffe davor weggelassen und Rechtsauslegungspraxis in den USA ist, wenn da irgendwie mehrere Punkte auftauchen und das dann zum Schluss unspezifischer wird, dass das unspezifischer werden natürlich in die gleiche Richtung weisen sollte wie die Punkte, die vorher spezifischer sind. Ja, also Dienstmarken, Ausweise oder Abzeichen, die so ähnlich wie Dienstmarken oder Ausweise sind und da ist so ein Siegel, was da einfach nur digital dargestellt wird, eben gerade nicht das Gleiche. Und damit kann das nicht verboten werden. Und da weist also der Anwalt dann auch freundlich darauf hin, dass das FBI doch sich bitte an die Gesetze halten soll, wie sie da stehen und nicht an die Gesetzesfassungen, die sie da gerne hätten, dass sie da stehen sollen. Und ja, der nimmt dies mit Humor und hält die Argumentation des FBI zwar für falsch, aber auch unterhaltsam. Während er den Wunsch der Behörde anerkennt, das Gesetz ihrer weiterreichenden Vorstellung anzupassen, schreibt Godwin, müssen wir mit dem tatsächlichen Text des Gesetzes arbeiten und nicht der von ihnen erhofften Fassung. Und so schreibt er dann auch so, ja, zur Not klären wir das halt vor Gericht. Ne? Können wir mal gerne gucken, ob das Gericht dann der gleichen Meinung ist wie sie. Ja. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, ist dem FBI irgendwie langweilig, aber ja. Habe ich mir am Dienstag aus dem Heise-Ticker reingeklebt. Vom Mittwoch gab es dann die Meldung, Verbesserung für ledige Väter bei Sorgerecht. Nee, stimmt nicht, die ist eigentlich von Dienstag. Ich habe sie mir dann nur von Mittwoch geklaut, weil ich die dann auch unbedingt haben wollte. Das Bundesverfassungsgericht hat mal wieder eine Regelung kassiert. Und zwar geht es diesmal darum, dass unverheiratete Väter bisher nur dann Sorgerechtsrechte kriegen konnten, wenn sie sich vorher von der Frau, die oder wenn die Frau das okay fand, die Mutter. Und diesen Teil der Regelung, da sagt das BVFG, das passt nicht. Die Väter haben auch Rechte. Und schlimmstenfalls muss halt das Gericht klären, wer jetzt hier nun was darf. Und wenn die Mutter sagt, nein, der Mann hat keine Rechte zu bekommen, dann muss das Gericht eben klären, was ist Sache. Und nicht irgendwie die Regelung, die da im Gesetz sagt, nee, also der Vater hat halt nichts zu dürfen. Es sei denn, die Frau will das. Na, was da irgendwie unverheiratete Väter in eine andere Rolle stopft als verheiratete Väter, was dann irgendwie die Gleichbehandlung so ein bisschen verwirrt. Da hat jedenfalls also das BVFG die Regelung kassiert. Daraufhin haben sich dann irgendwelche Feministinnen schon wieder krampfhaft aufgeregt. So verwege, es kann doch nicht sein. Die Väter, die wollen doch gar kein Sorgerecht. Ja, wenn sie kein Sorgerecht haben wollen, dann ist das doch ganz mal völlig scheißegal, ob sie das haben können, wenn sie es wollen. Na? Und wenn das doch dem Kind schaden würde, ja, dann, hey, Frauen, da gibt's Gerichte für. Na? Sorgerecht ist im Zweifelsfall was, was man vor Gericht verhandelt. Aber ja. So, BP hat dann behauptet, das Loch sei zu, nämlich am Mittwoch. Die Verschließung des Bohrlochs im Golf von Mexiko ist nach Darstellung von BP vorerst erfolgreich verlaufen. Inzwischen haben sie auch noch Zement reingekippt. Also sie haben das irgendwie da angegrapscht und haben da jetzt im Static Kill, warum die alle Kill heißen, würde mich mal interessieren, aber im Static Kill haben sie da jedenfalls irgendwelchen Matsch reingeklebt. Und das wäre dann angeblich sicher. Da haben sie sich das okay von dem US-Beauftragten da geholt und haben da jetzt auch noch Zement reingekippt. So, was jetzt noch nicht ist, ist, dass das Loch wirklich richtig dolle zu ist, weil die Entlastungsbohrung läuft immer noch. Und angeblich sollen irgendwie von dem ganzen Öl, was da rausgesapscht ist, sollen da so bummelig, steht hier nicht, aber so irgendwie die Mehrheit soll da verschwunden sein, was irgendwie die Kategorie, hä, erstmal abkriegt, weil so viel Öl haben die da eigentlich doch gar nicht rausgeholt. Na, aber das wäre jetzt halt weg. Ja, das lustige Korexit, was sie da ausgeteilt haben, das sorgt wohl auch dafür, dass das Öl einfach mal von der Oberfläche verschwindet. Damit ist es noch nicht weg, damit liegt es dann irgendwo weiter unter der Oberfläche rum. Oder schwimmt rum und sorgt dafür, dass dann wer auch immer da lebt, dann keinen großen Spaß hat. Das haben wir übrigens um 11. Na, aber ja. So, dann gibt es den Nacktspeicher, den habe ich einfach mal bei Boing Boing gefunden. Da gibt es nämlich einen Checkpoint in Florida, in einem Courthouse, in einem Gerichtsgebäude, wo so ein lustiger Nacktscanner installiert ist. Und dieser lustige Nacktscanner, der hat wohl einige zigtausende Bilder fallen lassen. Und die haben jetzt die TSI zugegeben, dass sie die gespeichert haben. Plus die TSA, also die Transportation Security Agency, besteht darauf, dass Flughafenscanner in der Lage sind, Bilder zu speichern und zu verschicken, und zwar for Testing, Training and Evaluation Purposes. Plus, was wohl auch inzwischen einigermaßen klar ist, das, was uns immer offiziell als Bilder aus einem Nacktscanner verkauft wird, ist in Wirklichkeit irgendwie Symbolbild. Echte Bilder aus einem Nacktscanner liegen da nicht so offen rum. Und in Manchester haben die Briten irgendwie jetzt offiziell ihren Nacktscanner-Test zum großen Erfolg deklariert. Ja, ach, Überraschung. Natürlich ist es ein großer Erfolg, weil es nichts anderes als einen großen Erfolg geben darf. Also ja. Habe ich mir hier gestern jedenfalls reingeklebt. Auch von gestern. Kunduz, Tagesschau-Teilquote. Die Entschädigung der Opfer des Luftschlages von Kunduz im Herbst 2009, also mal eben so bummelig ein Dreivierteljahr her, steht dann auch mal irgendwann fest. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums werden die Familien der insgesamt 102 Toten und überlebenden Verletzten jeweils 5.000 US-Dollar erhalten, umgerechnet rund 3.800 Euro. Das Geld sei eine Unterstützungsleistung, ne, so frei nach dem Motto, ja, dass wir da nicht irgendwie für die Toten zahlen. Also ein toter Afghane ist 5.000 Dollar wert. So, Menschenleben. 5.000 Dollar. Nur ich meine, für 5.000 Dollar, also ich meine, das kriegen wir doch noch zusammen. Westerbrille, verrat uns doch mal, wo du in nächster Zukunft dich mal irgendwo aufhältst. 5.000 Dollar, das lässt sich doch finden. Hallo? Na? Ja, und man habe eine rasche und praktische Hilfe für die Angehörigen erreichen wollen. Deswegen haben wir auch ein Dreivierteljahr gebraucht. Na, ich meine, September ist demnächst wieder. So in bummelig einem Monat. Also ein Dreivierteljahr ist schon nicht mehr richtig, so fast ein Jahr. Na, nicht nur, dass sie erst geleugnet haben, dass es Opfer gibt. Na, hat den jungen Franz Josef dann ja den Job gekostet. Nachdem rauskam, dass der auf Unterlagen gesessen hat, von denen er nichts gewusst haben will. So, sie haben das also jetzt ausgesessen. Und jetzt bringt also jedes Opfer bringt 5.000 Dollar. super. Ja, also sind sie billig weggekommen. Ja, ich meine, da hätten sie fast irgendwie die Leute noch ausweiden können. Da hätten sie noch ein bisschen mehr Geld für bekommen. Däh, ekelhaft. So, nicht ekelhaft ist allerdings die Musikecke, in der wir dann nämlich wieder ankommen. Da wohnt jetzt wieder mal Derek and the Darling mit dem Titel Suddenly. Der ist 4 Minuten 16, entstammt laut ID3 Text dem Album Rockface. Gefunden habe ich den im Podsafe Music Network, Music LA oder wie auch immer das Ding dann heißt. Da mache ich mich ja die ganze Zeit immer drüber lustig, weil das Ding ist ja nur zweimal umgezogen und keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie noch einen Namen hat, den es mal irgendwann früher hatte. Gefolgt ist das Ganze dann von dem NRW-SPD-Sieg, den ich aus Neues aus der Anstalt Nummer 35 geklaut habe. Der ist dann 3 Minuten 27 lang. Den kriegt er dann auf die Ohren. Hier muss es irgendwie ganz ordentlich geregnet haben, wenn ich mir hier so die Wasserflussspuren angucke. Aber ja. So. Und dann sage ich erstmal wieder danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so getan habt, um mich auf die Ohren zu bekommen. Jetzt flackert das Auge. Hm. Naja. Auf Entfernung kannst du sogar wieder scharf gucken. Im Nahbereich ist die Brille halt nicht gedingst. So, womit ich die Brille dann mal kurz erwähnt hätte. Mal gucken, ob ich die noch irgendwie richtig erwähne. Auf jeden Fall sage ich dann erstmal wieder viel Spaß mit der Musik. Keine Sonne. Keine Sonne ist aber auch in Ordnung. Und viel Spaß mit der Musik, dem Neues aus der Anstalt Ausschnitt und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. It's happening again, suddenly.
Sehr sauber, da gehe ich auch wieder in die Kirche, und der bleibt. Sie, genauso wie der sich, so wäre es gekommen, wenn mir nicht jetzt bei der Wahl noch einmal hingelangt hätte. Jetzt mal ernsthaft, das haben Sie uns nicht zugetraut, gell? 34,5%.
Ja, ja, toll, toll. Schlechteste Ergebnis seit Kriegsende. Respekt.
Oh ja, das egal. Der Ding hier, unser neuer Chef, der Gabriel, der hat gesagt, der Trend ist gestoppt. Die SPD ist wieder da.
Ja, sowas habt ihr schon länger nicht mehr gehört. Ne?
Ja, das stimmt. Ja.
Alles den Griechen zu verdanken.
Ja, verstehst du? Und das ist wichtig, dass wir jetzt mal wieder irgendwo mitregieren können. Und nicht irgendwo, das ist ja unsere Herzkammer. Nicht das, verstehst du?
Ja, ja, ja. Und als was? Als Juniorpartner in der Großen Koalition? Als Pinkwart-Ersatz?
Ach, jetzt Sie immer. Das ist doch egal. Hauptsache, wir erledigen den Rüttgers noch. Verstehen Sie? Und dann können wir, dem haben wir es doch sauber gegeben, dem.
Ja, 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 ja. Ich habe nicht ganz so viel verloren wie er.
Das ist die Karol. Hauptsache, dass wir mir zeigen können, dass man es auch anders machen kann. Das ist wichtig. Verstehen Sie?
Ihr. Anders.
Ja?
Und wie anders?
Ein anders. Nicht so. Als erstes machen wir einen Mindestlohn. Verstehst du nicht, Hungerlöhne, Scheißdreck da, dann kommt die Hauptschulfahrt, die Arbeiterkinder kriegen, müssen keine Studiengebühren bezahlen, als erstes kriegen wir die Bank in den Arsch getreten ordentlich, verstehst du? Da brauchst du gar nicht lachen. Dann machen wir Vermögenssteuer, geht hoch, Erbschaftssteuer, die kriegen wir auch noch, die Bandite, die alles einsacken, der ganze FDP-Rotz mit Hotel, Scheißdreck und so, alles rückgängig gemacht, Kopfpauschale, und dann machen wir uns aus Afghanistan fort und Feierabend. Das Ding des, Friede den Hütten, Krieg den Palästen, das hat doch auch einer von uns gesagt. Wer war das dann?
Klingt alles schon sehr verdächtig nach Brunftgestrei, wenn das Rotwild zur Paarung schreitet.
Jetzt hören Sie doch auf den Blätchen da.
Übt er schon für die nächste Wahl, Rheinland-Balz?
Bei mir machen Sie immer so blöde Witze. Ist Ihnen das auch schon mal aufgefallen? Sie nehmen mich nicht ernst, Chef.
Also gut, dann bleiben wir mal ernst und kommen zur Sache. Was ist mit der Linken?
Was soll mit der Linken sein? Freilich wäre es das Vernünftigste, wenn wir es mit der Linken machen. Das sind doch unsere Leute. Ne? Aber das kennen wir nicht. Guck so, ich habe mich doch die ganze Zeit am Stammtisch gar nicht mehr blicken lassen können. Als SPDler. Und jetzt, da hätte ich auch wieder dabei sitzen können, wird wieder geredet mit mir. Da kann ich gerade ausgucken, da hätte ich auch wieder ein bisschen Stolz. Kriege auch mal wieder einen ausgeben. Und wenn wir jetzt wieder mit der Linken gleich machen, da kriegen wir gleich wieder den Kittel voll. Die Bildzeitung, die möchte uns doch fertig. Da machen wir doch keinen Stich. Man will doch auch mal ein bisschen Luft kriegen, verstehst du? Vom Inhalt her wäre es das Beste. Das ist doch klar, verstehst du? Das merken doch alle, dass hier was schief läuft. Und da müssen wir doch auf die Barrikade. Wann nicht jetzt, dass wir auf die Barrikade mal drauf.
Revolution!
Ja, in der Art sowas jedenfalls.
Alle Revolutionen haben nur eins bewiesen, dass sich vieles ändern lässt, nur nicht die Menschen.
Hat der Satz jetzt sein müssen?
Ja, wissen Sie auch, von wem der ist?
Na.
Von Karl Marx.